Zwei Väter, kein Drehbuch. Für alle, die ohne Drehbuch durchs Leben gehen. Der Podcast mit Tom und André.
Weißt du, moin.
Das war gut, ne?
So, da bin ich wieder. Und heute auch wieder ein besonderer Gast für mich. Heute ist Eddie da. Hallo, Eddie.
Hallo, Tom.
Ich habe dich, also wir sind Nachbarn, wir wohnen hier relativ close by. Und dich habe ich eingeladen, weil du einen Job hast, den ich einfach unfassbar spannend finde. Und ich finde, das ist, glaube ich, der Job, der jedes Kind möchte irgendwann in seinem Kinderdasein einmal sagt er, ich möchte Polizist werden. Und du bist der, den ich kenne, der ja diesen Traum sich wahrgemacht hat. Und stell dich doch einfach mal ganz, ganz kurz nochmal vor.
Ja, ich bin Eddie. Ich bin 35 Jahre alt und genau, ich wohne hier in Quickborn, schöne Gegend. Hab eine wunderschöne Frau und eine hübsche Tochter und
einen durchgeknallten Hund.
Und einen durchgeknallten Hund, ja. Aber auch hübsch.
Ja.
Und genau, ich arbeite jetzt mittlerweile beim Polizeirevier in Kaltenkirchen und ja, schon seit 2010 habe ich die Ausbildung damals begonnen bei der Polizei.
Genau. Und das ist nämlich auch das Erste, was ich fragen wollte. Oder fangen wir mal noch früher an. War dieser Wunsch, Polizist zu werden, war das auch bei dir so, dass du sagst, okay, ich bin 7 Jahre alt, ich spiele gerne mit Polizeiautos. War das schon so ein richtig so ein Kindheitswunsch bei dir? So ein Kindheitstraum?
Eigentlich nie richtig groß. Ich glaube auch mal zwischendurch, so, ja, ne, wo ich mal hier mit meinen Actionfiguren gespielt habe und, ja, und dann hat man auch mal Polizei gespielt und sowas will ich auch mal werden. Aber eigentlich nicht.
Nee?
Nee, war nie groß. Ich irgendwann, als ich mir mehr oder weniger Gedanken darüber gemacht habe, was ich irgendwann mal machen will, war es bei mir Bürojob.
Ach.
Und dann habe ich einen Bürojob gemacht. Ich habe meine erste Ausbildung beim Bundespolizeiamt damals noch in Hamburg gemacht, aber als Verwaltungsfachangestellter.
Ach.
Und es war stinkend langweilig. Es war wirklich so schlimm.
Ja.
Und in der Ausbildung bin ich ins Gespräch gekommen mit ein paar Bundespolizisten oder ehemaligen Bundespolizisten. Habe gemerkt, dass das viel eher was für mich ist, dass das irgendwie besser klingt und so weiter und so fort. Bundespolizei habe ich auch schnell verworfen, weil da wird man bundesweit eingesetzt und das wollte ich nicht. Und so habe ich mich ein bisschen weiter erkundigt und dann war die Landespolizei, Hamburg und Schleswig-Holstein so das naheliegendste. Und wo ich auch immer gedacht habe, naja, irgendwie ein Überflieger in der Schule war ich auch nie. Ich war zum Glück immer sportlich, weil ich Fußballer bin, aber habe gedacht, boah, weiß nicht, als Polizist musst du ja wahrscheinlich auch die besten Noten mitbringen oder so, aber so ist es ja nicht, zum Glück.
Ich glaube, es ist auch gerade nochmal wieder ein bisschen runtergesetzt worden. Ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, die Ansprüche sind nicht mehr ganz so extrem.
Ganz genau, ja, genau. Gezwungenermaßen, weil man natürlich die Bewerber braucht.
Ja, und natürlich.
Genau, auch die Anforderungen allgemein werden ja für Jahr gefühlt runtergeschraubt, damit man eben einfach genug Leute rankriegt, überhaupt erstmal. Ne? Aber
damit die Einstiegshürde nicht mehr so hoch ist. Und hast du Abitur oder bist du auch nur klingt total gemein, ich bin selber nur ein Realschüler. Hast du Abitur oder Realschule?
Ich habe kein Abitur. Ich
Nur
Realschule, mit 16 Jahren beendet.
Und dann auch gleich in die Ausbildung dann?
Genau,
so,
dann direkt in die Ausbildung. Nee, stimmt gar nicht. Ja doch, dann erstmal Ausbildung, ja.
Musstest du noch zur Bundeswehr?
Also ich habe einen Zettel bekommen, dass ich eingezogen werde, als ich die Zusage für die Polizei hatte.
Ah, also, okay, und dann schlägt das eine ja das andere
richtig,
quasi.
Genau.
Oh, hast du Glück gehabt.
Ja, also ich war auch schon drauf eingestellt.
Ja.
Ich war nach der Ausbildung war ich noch für 10 Monate über eine Zeitarbeitsfirma im Telekom-Shop. Ich habe da gearbeitet. In Henstedt-Ulzburg damals. Hat mich auch nicht dümmer gemacht, weil ich da auch noch sehr unreif war.
Ja.
Da war ich dann 18, 19 und ich war einfach auch echt noch unreif.
Ja, klar.
Und so 10 Monate so ein bisschen Kontakt mit Bürgern und so, das war echt nochmal gut.
Vor allem im Handyshop, ehrlich. Ich hab auch mal in einem Handyshop gearbeitet, ich habe ja bei der Telekom gelernt. Ich habe es original einen Monat da ausgehalten, weil das hat mich so aggressiv gemacht, so diese Leute so. Die wollten immer alle, damals gab es zum Glück noch keine iPhones, aber die wollten alle die besten Handys haben und bei denen ist es immer an der Schufa-Prüfung dann hängen geblieben. Weißt du hast die ewig beraten, die geilsten Verträge, die geilsten Handys, Schufa-Prüfung. Ja, ich könnte ihnen hier ein Prepaid-Handy anbieten. Ja, danke für gar nichts.
Ja, genau.
Also Respekt an alle Leute, die heutzutage noch in einem Handyshop arbeiten. Ich könnte es gar nicht mehr.
Ja,
aber wie du sagst, man lernt ja wirklich Schlagleute kennen. Das ist ja.
Ja, aber auch hier mit diesen, also sowas zumindest damals bei der Telekom mit diesen Zielsetzungen, also dass man immer ja auch Verträge abschließen musste und so und mit Provisionsbasis und so, das war auch
ein Druck, den du damals hattest.
Genau.
Und vor allem Mein Chef, der konnte wirklich so eine Oma, ne, keine Ahnung, 80 Jahre alt, der konnte denen die geilsten Handys verkaufen mit irgendwie Datentarifen und dann stehen die Omis da und du weißt ganz genau, die brauchen nur ein Handy, damit die mal die Enkelin anrufen können. Die werden niemals eine SMS schreiben, geschweige denn WhatsApp oder sonst was. Und er immer, ja, du musst denen das verkaufen. Ich so, nee, also ich bin dafür zu ehrlich gewesen.
Ja, geht mir auch so.
Ja. Und dann, Ausbildung dann zum Polizisten.
Genau, da hat meine Mama dann irgendwann mal gesagt, hier, bewirb dich doch bei der Polizei. Du hast doch mal gesagt, hier, Bundespolizei und so weiter, das gefällt dir doch und so weiter. Und dann ein bisschen erkundigt und oha, das geht ja doch. Man braucht ja doch keinen Überflieger sein, notentechnisch und Realschule reicht auch. Und genau, habe ich mich beworben und hat geklappt.
Ach, geil. Und dann ab auf die Police Academy.
Ja, genau. In und Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein,
ja. Genau, die ist dann ja in Eutin, die Police Academy. Genau, da war dann...
Aber ist das, ist das denn so bundeswehrmäßig, dass du da auch pennst und so? Oder ist das, dass du halt tagsüber da gelernt hast und dann abends zu Hause warst?
Nee, wir waren da tatsächlich zu der Zeit auch noch verpflichtend kaserniert. Also tatsächlich. Genau. Krass. Also das wurde irgendwann im Laufe der Jahre reduziert, weil das auch von den Kapazitäten her mit den Zimmern und so weiter auch schwieriger wurde. Dann gibt es da so ein paar Einschränkungen, die in der Nähe wohnen, die können auch nach Hause. Also man konnte auch immer nach Hause, davon mal abgesehen. Aber es war schon so, dass man da sein Zimmer hatte, man hat zusammen gegessen und die allermeisten haben da auch tatsächlich über die Zeit lang gewohnt, am Wochenende dann nach Hause.
Ja. Und die Ausbildung bei der Polizei, ich stelle mir das erstmal vor, viel Sport wahrscheinlich und viel Theorie. Und wie ist das denn so, wie gesagt, ich habe bei Telekom gelernt und da ist ja dann so auch viel Theorie und so ein Kram. Und dann hast du ja diese Praxiseinsätze. Dann bist du dann irgendwann zu so einem Monteur dann da und dann durftest du mit dem ein bisschen rumfahren. Aber ist es bei der Polizei auch so, dass du dann sagst, okay, du hast jetzt so deinen ersten Diensteinsatz irgendwie?
Man macht im Praktikum, also eigentlich kann man sich das vorstellen, ist die Ausbildung wie eine Schule. Du lernst einfach, hast deine Unterrichtsfächer quasi, die du lernst, Eingriffsrecht, Strafrecht, die unterschiedlichen Rechte und Gesetze natürlich, alles ganz wichtig und so weiter. Und natürlich Praxis, Sport natürlich, Einsatztraining, Schießen. Und polizeipraktische Ausbildung ist eigentlich so das Wichtigste und so, wo man wirklich Lagen nachspielt. Ne?
Ja.
Da gibt es dann Störer und so weiter und so fort. Und dann muss man das irgendwie nachspielen. Aber auch simple Sachen, auch bis zu schwierigen Sachen, möglichst alle.
Na ja, gut, wahrscheinlich Situation auch so taktische Sachen, ne? Wie geht man auf, was weiß ich, auf gefährliche Menschen zu und all sowas, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist.
Aber viel Theorie auch und viel Lernen, Klausuren und. Ist schon viel zu lernen auf jeden Fall. Also da konnte ich mich nicht so durchmogeln wie in der Schule. Da musste ich mich auch tatsächlich mal hinsetzen.
Spannend. Und kannst du dich noch dran erinnern, beim ersten Mal schießen, das ist doch sehr todesaufregend, oder?
Ja, aber vor allem cool halt, ne? Das erste Mal so, haben einfach alle Bock.
Ja, klar.
Und freuen sich, waren wir nicht endlich dran. Aufregend auch, aber in erster Linie erst denkt man,
und ist okay, das denn so ein Schießplatz halt wahrscheinlich? So
eine Schießhalle.
Schießhalle,
war es damals noch, so Schießkeller quasi, hat sich auch alles ein bisschen geändert, ist ja alles moderner geworden. Gibt auch mittlerweile hier mit wie so VR quasi und so weiter. Ja.
Und eigentlich wollte ich das erst später fragen, aber es fällt mir jetzt gerade ein. Ist das so, dass ihr euch um eure Waffen, also bei der Bundeswehr ist ja so, du lernst ja auch Waffen auseinanderbauen, also ein Kram. Und ich habe ja von Polizei gar keine Ahnung. Es gibt auch so Serien, die ich ganz gerne gucke, wo die denn ja immer sich vor ihren Einsätzen ihre Waffen quasi abholen. So, weißt du, dass du so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Waffenmeister, der sitzt dann da, hat dann da seine 5000 Schränke und dann holen die sich die Polizisten ihre Waffen ab. Ist das bei euch auch so, dass sich jemand um eure Ausrüstung kümmert oder müsst ihr euch da selber drum kümmern?
Wir haben ja an Waffen, hat jeder seine eigene Schusswaffe einmal, die Pistole, die in Schleswig-Holstein die P99. Und da hast du dein Waffenschließfach auf der Dienststelle und wenn du halt den Dienst beginnst und sagst so, jetzt beginnt meine Schicht, steckst hier die Waffe ins Holster und dann geht's los und am Schichtende packst du die wieder zurück in dein Waffenschließfach. Also da kümmerst du dich selbst drum, dass einmal im Jahr gibt's eine Waffenrevision.
Wollte gerade sagen, so ein TÜV, so nach dem Motto, funktioniert alles noch.
Genau, einmal so ein Waffentüff, richtig, da gibt's so Ersatzwaffen an den Tag und dann werden die einmal überprüft. Und dann haben wir ja noch jetzt gerade so Mitteldistanzwaffen halt, für jeden Streifenwagen nochmal, die dann auf den Streifenwagen drauf liegen.
Ah, okay, okay. Ja. Und okay, jetzt bist du da in deiner Ausbildung irgendwie und die Ausbildung ist jetzt beendet. Mhm. Und es gibt ja bei der Polizei auch mehrere Bereiche, sag ich mal. Es gibt ja den Streifendienst, dann entscheidet man sich während der Ausbildung schon irgendwie, was man später macht. Also ist die Ausbildung für alle gleich, egal ob sie dann auf den Streifendienst gehen oder was anderes machen. Irgendwie, ich weiß nicht, was noch gibt, Kripo, keine Ahnung, ist das... Entscheidet man sich in der Ausbildung schon oder erst danach? Wie ist das so?
Also
oder wie
war es bei dir? Was noch einmal kurz wichtig ist für die Ausbildung. 2,5 Jahre machst du die Ausbildung und 5 Monate davon, ein halbes Jahr angesetzt mit Urlaub und so weiter und so fort, bist du auf dem Revier oder auf einer Station deiner Wahl und fährst quasi als dritter Mann, dritte Frau auf den Streifenwagen mit und bist wirklich halt, also machst du auch schon Einsätze, da hast du deinen Bärenführer, nennt sich das dann, oder Bärenführerin, die dich oder der dich unter die Fittiche nimmt und genau, und dann heißt es auch so, hier, da wird ein Diebstahl aufgenommen, Eddie, jetzt machst du das mal. Denk an die Belehrung, denk daran, ja, und dann steht man da. Genau, da ist es auch super aufregend. Aber da leckt man das erste Mal Blut. Und eigentlich am Ende des Praktikums ist es so, dass man da erstmal so richtig Bock hat, weil man da so ein bisschen reingeschlittert ist und weiß, wie geil das sein kann und wie doll das Spaß machen kann.
Ja.
Und dann muss man halt wieder nochmal ein halbes Jahr nach Eutin und nochmal büffeln, aber. Das passt, das kriegt man hin.
Ah, geil. Ja, okay, und dann
genau. Und Kriminalpolizei, das ist eigentlich nochmal anders. Also wenn du dich jetzt, du bewirbst dich schon bei der Schutzpolizei quasi oder eben bei der Kriminalpolizei. Mhm. Du kannst auch wechseln, das geht auch.
Also ist quasi schon vor der du bewirbst dich quasi entweder für das oder für das.
Genau. Ja, okay, verstehe. Ja. Richtig. Es geht auch, dass du jetzt, also ich könnte theoretisch auch zur Kriminalpolizei wechseln, wenn da irgendwie Personal benötigt wird, dann muss ich Lehrgänge machen und so weiter und so fort und wahrscheinlich auch nicht in allen Bereichen, da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt, aber das funktioniert auf jeden Fall.
Ja.
Genau, aber das ist schon rein Schutzpolizei und da gibt es viel, was man machen kann. Also das Typische ist natürlich so der normale Streifendienst. Oder eben diese Einsatzhundertschaft, wo man so auf allen möglichen Demos dann teilweise oder oft ja auch nicht nur im eigenen Land, auch noch in anderen Ländern unterstützend. Richtig hier, wie man das kennt, im Schutzanzug.
Ja, die Turtles.
Schutzausstattung, genau.
Ja, ja. Und auch nochmal zur Ausbildung. Ihr werdet doch bestimmt auch so im Nahkampf oder... Was macht ihr so, um euch ohne Waffen zu schützen? Also irgendeine Nahkampfausbildung werdet ihr sicherlich auch genießen, dass man euch ein bisschen ein paar Handgriffe zeigt, okay, wie kann ich jemanden überwältigen oder fixieren und so.
Genau, da, also zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, diese Selbstverteidigung, SV, das hatte man dann auch, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Mal die Woche, wo man dann auf die Matte geht quasi für 2 Stunden oder was. Und dann, ja, genau, so Grifftechniken, Hebeltechniken, auch ein bisschen Boxen und Fallschule und all sowas, was dazugehört. Aber es sind auf jeden Fall keine Kämpfer. Also manchmal leider, ne? Ja. Manchmal wäre es ja besser natürlich, vom Vorteil. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht irgendwie, dass man sagt, ich bin ein großer Kämpfer oder
so. Man versucht sich schon, die Menschen auf Abstand zu halten, glaube ich.
Ja, ja, genau. In erster Linie auf jeden Fall das. Wir sagen immer, unsere Waffe ist das Wort.
Das ist auch sehr, sehr gut. Und jetzt hast du die Ausbildung quasi beendet und dann sucht man sich quasi eine Polizeiwache aus, wo man sagt, okay, das ist jetzt ortsnah, da möchte ich gerne arbeiten oder wie läuft das quasi ab?
Genau, dann bewirbst du dich quasi auf Dienststellen, kannst Wünsche abgeben. Ich möchte dorthin als Erstwunsch, dort als Zweitwunsch und dort als Drittwunsch. Und dann wird das koordiniert quasi. Dann geht es darum, wie gut du notentechnisch abgeschlossen hast bei einer Ausbildung. Genau. Also die gut abgeschlossen haben, die Besten, die können sich das vorrangig aussuchen dann. Wenn jetzt zum Beispiel ganz so beliebte Dienststellen wie Kiel und Lübeck und so, wo viele herkommen, wo viele wieder hinwollen, dann wird geguckt, okay, wir haben 10 Stellen frei, wollen aber 20 Leute hin, also die besten 10, so einfach gesagt. Genau, und dann wird das koordiniert und dann kommt man bestenfalls irgendwo dahin, wo man so mehr oder weniger hin möchte.
Ja.
Wenn man jetzt ganz woanders landet, wenn man irgendwie Pech hat, kommt auch oft genug vor, dann kannst du trotzdem sagen, ich schreibe ein Umsetzungsersuchen oder ein Versetzungsersuchen, wenn du die Polizeidirektion noch wechseln möchtest. Und genau, dann wird das irgendwann im Laufe der Jahre, Monate, wie lange auch immer, das dann dauert, berücksichtigt. Nach der Ausbildung, sagt man immer, gibt es eine Standzeit, da bist du dann auch erstmal Minimum 2 bis 3 Jahre auf deinem Revier, auf deiner Station. Und dann kannst du weiterziehen, genau.
Und das ist vielleicht eine blöde Frage, aber kann es auch sein, dass das, also eine Übernahmegarantie gibt es aber nicht? Also kann es sein, dass du nach der Ausbildung erstmal arbeitsloser Polizist bist oder gibt das, oder ist das eigentlich eher unwahrscheinlich?
Das ist eher unwahrscheinlich. Wenn, dann ist es so, dass du die Ausbildung nicht bestehst.
Ja, okay, also das ist klar.
Wenn
du die bestanden hast, dann hast du eigentlich.
Genau, du wirst direkt als Auszubildender zu Beginn der Ausbildung wirst du schon vereidigt und verbeamtet.
Ach.
Da ist man dann schon Beamter auf, ja, lass mich lügen, Widerruf.
Ja.
Das ist, glaube ich, der erste. So, und das ist jetzt das falsche sagen. Ja. Beamter auf Widerruf.
Ja.
Da kannst du jederzeit, ist wie eine Probezeit,
ja, ja,
kannst du jederzeit sagen, ich will nicht, und der Arbeitgeber kann auch jederzeit sagen, passt nicht. So, und wenn du dann die Ausbildung bestanden hast, dann kriegst du einen neuen Beamtenstatus, dann bist du Beamter auf Probe. Dann dauert es auch 3 Jahre, bis du dann Beamter auf Lebenszeit wirst, und das ist dann wirklich, da bist du ziemlich sicher. Aber Beamter auf Probe ist auch noch so, da solltest du dir jetzt auch keine schwerwiegenden Fehler erlauben, solltest du natürlich allgemein nicht als Polizist, klar, aber so.
Solltest schon gesetzestreu bleiben.
Ja, genau, so ist immer noch so, wenn man jetzt, der hat jetzt seinen zweiten Kreuzbandriss innerhalb von einem Jahr, weiß ich jetzt nicht, aber wenn er vielleicht jetzt noch den dritten Kreuzbandriss kriegt, kann das sein als Beamter auf Probe. Okay, tschüss, war's.
Ja, das klar.
War's. Oder also sowas in der Art oder irgendeine chronische Krankheit oder so.
Man sollte sich seine Hobbys als Polizistin schon aussuchen, dass es nicht irgendwie in Konflikt mit dem,
genau,
mit das, dem, ja, mit dem Beruf dann passt.
Genau.
Ja, okay, cool. Also du hast jetzt dann bist du jetzt quasi Streifenpolizist.
Ich bin Streifenpolizist.
Du bist Streifenpolizist, hast deine Ausbildung beendet und ihr seid ja. Also ein Streifenpolizist, wie sieht so der Alltag von so einem Streifenpolizist aus? Ich meine, man sieht euch ja immer lustig durch die Gegend fahren irgendwie, und da frage ich mich dann immer so, haben die jetzt gerade einen Auftrag oder ist es einfach dieses Präsenzzeigen? Dass man sagt, okay, also du steigst morgen in dein Auto und dann, oder nee, fangen wir anders an. Wie beginnt denn dein Tag, wenn du da ankommst? Also du kommst jetzt bei euch auf der Wache an.
Genau, dann kommen wir erstmal an, die Schicht, meistens weißt du ja schon so, mit welchen Kollegen du dann jetzt Dienst hast. Und dann ist quasi erstmal die Schichtübernahme, Übergabe, ne? Was war so los, was muss man wissen für die Folgeschicht, ne? Irgendwelche, was weiß ich, das Fahrzeug wurde abgeschleppt und da waren wir heute schon und da müsst ihr aufpassen und da steht ein Blitzer und solche Sachen. Alles, was wichtig ist, was vielleicht noch erledigt werden muss, solche Geschichten, das wird alles übernommen, übergeben, die Einsatzmittel, die Waffen und so weiter und so fort. Und ja, dann in der Regel, wenn jetzt nicht sofort was los ist und die Einsatzleitstelle was von einem möchte, irgendwie sagt, hier, ihr müsst los zum Einsatz, dann setzt man sich natürlich erstmal zusammen, schnackt mal kurz, trinkt einen Kaffee und so weiter. Oft ist es so, dass du Berichtsfertigung vielleicht auch noch zu fertigen hast vom Vortag, je nachdem, was da los war. Na, dann ist es individuell. Einige wollen dann das schnell erledigt haben, setzen dich lieber erstmal ran und machen das fertig oder machen doch erstmal noch einen Klönschnack und sagen, kann ich auch später noch. Ja, genau. Also in der Regel erstmal, es kann natürlich aber auch sein, dass war viel los, sind jetzt noch 2 Einsätze auf Halde, also müsst ihr direkt los und dann, und dann wird unterschieden in Soforteinsätze, kann man sagen, so die halt priorisiert sind dann oder eben alle anderen. Und wenn es ein Soforteinsatz ist, machen wir natürlich die Lampen an und dann müssen wir schnell sein. Kann man sich ja vorstellen, bei was für Einsätzen das so sein kann. Und genau, wenn man so irgendwo rumfahren sieht, kann es eben sein, dass wir entweder auf dem Weg zum Einsatz sind, zum Verkehrsunfall ohne Verletzte zum Beispiel oder eine Ruhestörung.
Oder wollte gerade sagen, immer, Ruhestörung, das war
genau,
jetzt das Erste, woran
genau,
ich denken
der Klassiker.
Musste.
Ja. Oder wir fahren halt Streife. So, wenn wir dann halt jetzt irgendwie, ich sitze, man schnackt sich am Anfang ab, wer hat Bock, hier heute drin zu bleiben und die Wache zu machen, wer hat Bock, mit wem eine Streife zu fahren, dann schmeckt man sich ab, ey, hier, Tom, wie sieht's aus, wollen wir heute mal zusammen fahren? Ja, willst du fahren oder funken? So, ja. So erstmal.
Ja.
Auf den meisten Revieren zumindest läuft es so, auf einigen Revieren läuft es auch so, dass der Dienstgruppenleiter sagt, hier, ich möchte, dass ihr Bein fahrt und ihr Bein fahrt. Das ist aber oft eher so bei größeren Dienststellen, wenn noch geguckt werden muss, dass auch möglichst erfahrenere Leute mit unerfahreneren fahren und so weiter.
Ja.
Genau, und dann, wenn man dann seinen Kaffee ausgetrunken hat und sagt, so Tom, hast du noch was zu schreiben? Nö, ja, komm, dann lass uns doch nochmal eine Runde drehen einfach. Und dann fährt man Streife, genau. Man hat meistens natürlich so seine Punkte, wo man so mal abfahren kann.
Wollte ich gerade sagen, es gibt wahrscheinlich, ihr fahrt ja wahrscheinlich nicht planlos, sondern ihr habt schon so Regionen, wo man halt präsent sein sollte oder Präsenz zeigen kann irgendwie.
Ist auch individuell.
Ja.
Also manchmal fahre ich auch einfach planlos durch die Gegend und meine Kollegen natürlich auch, weil überall mal gucken oder da war ich lange nicht, fahre ich da mal wieder hin.
Ja.
Was sehr wichtig ist, ist eine Ortskenntnis. Das ist echt wichtig als Polizist und deswegen guckt man auch immer mal wieder, dass man auch so kleinere Wege, wir haben ja hier Wegerecht quasi und können ja auch über, keine Ahnung, durch irgendwelche Parks fahren und so weiter und so fort.
Und so diese ganzen Forstwege und keine Ahnung.
Und das ist halt eigentlich auch ziemlich wichtig, dass man auch diese Wege kennt, für irgendwelche, wenn man gerade, wenn man nachts unterwegs ist, Leute sucht oder, damit man nur weiß, wo könnte der jetzt auch lang gehen.
Mhm.
Deswegen fahren wir natürlich auch nicht nur so die Hauptstraßen lang, sondern auch möglichst immer mal gucken, ach guck mal, da passt man auch mit dem Streifenwagen durch, da fahren wir da jetzt mal lang. Und,
ja, geil.
Ja, und das ist dann individuell, wie man Lust hat. Manchmal hat man so seine Punkte, wie gesagt, genau, wo man, ach, da sind, haben wieder Bürger sich beschwert, da wird immer schnell durchgefahren, da können wir doch nochmal lang gucken oder schauen wir nochmal da lang, da wird doch immer illegal der Müll abgelagert, vielleicht kriegen wir da ja einen oder solche Sachen halt. Ja,
ja, witzig. Und das fand ich jetzt ganz interessant, was du gesagt hast. Man kennt das ja aus dem Fernsehen so, man hat immer den gleichen Kollegen. So ein Streifenfahrzeug, so ist es im Fernsehen und in den Serien, immer die gleichen Leute nebeneinander. Ist es denn, das hat sich jetzt für mich so angehört, dass es bei euch auch rotiert, dass ihr denn mal mit anderen Leuten auf dem Fahrzeug sitzt dann?
Ja, richtig. Also das ist, glaube ich, nur in den USA so.
Dass sie immer den gleichen haben.
Mit diesen festen Streifenpartnern, ja.
Ja, okay.
Ich glaube, in ganz Deutschland ist es nicht so. Also in Schleswig-Holstein auf jeden Fall nicht.
Mhm.
Ich nagel mich nicht fest, aber ich meine, es ist in Deutschland nicht so. In den Revieren oder auf den Revieren, Stationen, die ich so kenne, wo ich schon war und so weiter und so fort, rotiert das. Also da fährst du selten mit den gleichen. So, wenn du ein Bärenführer bist, ich hatte auch schon Praktikanten, die ich dann betreut habe, dann fährt der Praktikant natürlich erst Zeit als dritter Mann, dritte Frau mit.
Mhm.
Aber irgendwann fahrt ihr dann zu zweit nach 2-3 Monaten, je nachdem, wie gut er oder sie ist. Da fährst du natürlich dann die letzten 2-3 Monate auch nur mit dem.
Ja, so. Klar, weil passt
genau.
Natürlich.
Oft hat man vielleicht auch seine Leute, wo man sagt, ey, hier, wo schon welche wissen, ach komm, die beiden wieder, lass die zusammenfahren.
Ja,
die auch gerne dann zusammen fahren und sollen. Und,
ja.
Aber nee, das rotiert schon. Und dann kommt es eben drauf an, auf den Dienststellen gibt es unterschiedliche Dienstsysteme.
Mhm.
Festes Schichtsystem, wo es eine A, eine B, eine C und eine D-Schicht gibt. Da hast du deine C-Schicht, wo du mit 12 Leuten in einer Dienstgruppe bist, dann fährst du natürlich auch immer nur mit den 10-11 Leuten, die da in Frage kommen. Oder halt, ob es ein Poolsystem ist, wo du mit der ganzen Dienststelle, dann gibt es eine Planerin, Planer, der den Dienstplan plant. Und dann kann das, dass du mit jedem aus der Dienststelle fährst, dass du noch mehr Kollegen quasi zur Auswahl hast, regelmäßig. Und so.
Aber ihr sucht euch das schon so ein bisschen selber aus oder ist es euer Chef, der sagt, so hier, ihr beide fahrt heute zusammen?
Das ist auch vom Revier zu Revier unterschiedlich.
Mhm.
Wie gesagt, es gibt Reviere, also es wird natürlich auf jedem Revier immer geguckt, dass jetzt nicht zwei Neulinge irgendwie zusammen fahren.
Ja, logisch, klar. Ja,
logisch, sowas darauf geachtet. Gibt Reviere, da möchte der DGL das gerne festlegen, wer mit wem fährt und wer was macht.
Mhm.
Man kann dann natürlich immer noch mal sagen, ey, ich würde aber gerne noch mal hier jetzt mit ihr fahren, da bin ich lange mitgefahren.
Ja.
Und ja, dann passt das natürlich auch, wenn da nichts gegenspricht.
Mhm.
Aber in der Regel kann man sich das schon so aussuchen eigentlich, dass man sagt, hier,
ja, cool.
Tom, wie sieht's aus? Hast du noch mal wieder Bock? Ja, komm, lass uns. Und gut.
Geil, richtig cool.
Ja.
Und wie habt ihr 8-Stunden-Schichten ganz normal oder wie sieht euer Schichtsystem aus?
Ja, das ist auch ziemlich durchmischt. Also ja, was jetzt mittlerweile sehr verbreitet ist in Schleswig-Holstein, was ja auch hier bei uns in der Nähe so viele Reviere haben, ist, also ich kenne es unter Berliner Modell.
Okay.
Das ist ein festes Schichtsystem, wo du einen Frühdienst hast, danach hast du einen Tagesdienst, dann einen Spätdienst und dann zwei Nachtdienste.
Mhm.
Und dann 3 Tage frei. Also mhm, den Ausschlaftag so. Mhm. Und 2 Tage, mhm, 2 weitere Tage. Und mhm, dann geht es wieder mit dem 5-Tage-Rhythmus durch. Und dann geht der Frühdienst, geht 8 Stunden, geht 7 Stunden. Tagesdienst geht 12 Stunden. Spätdienst geht 7 bis 8 Stunden, mhm, meistens 8 Stunden. Und dann gibt es einen langen Nachtdienst, der 12 Stunden geht, und einen kurzen Nachtdienst, der dann 9 Stunden geht.
Alter,
dann
muss ja auch
da. Und dann sind das auch tatsächlich, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ich glaube 48 Stunden, die man mhm, da dann auch durchackert quasi, mhm, auf 8 Tage dann aber mhm, quasi gerechnet. Mhm. Wir haben ja eine 41-Stunden-Sollzeitwoche. Und ja, also wenn das passt, kann man sich da auch mal einen Tag dann frei nehmen. Ne? Wenn, es gibt ja immer Mindeststärken, die besetzt ja sein müssen. Das ist immer vorgeschrieben von der Polizeidirektion, mhm, dass man im Nachtdienst am Donnerstag braucht man mindestens 2 Streifenwagen, Freitag, Samstag aber mindestens 3 Streifenwagen. Und wenn es passt, kannst du auch mal sagen, ey, wie sieht's aus, Chefin, ich habe morgen spontan, könnte ich aufs Konzert, kann ich da mhm, frei nehmen? Und wenn das passt, so mit den Mindeststärken, mhm, dann kann man sagen, jo, passt.
Aber das ist ja, wenn du, da muss sich der Körper auch erstmal dran gewöhnen, dieses ständige Wechseln von Schichten. Ich hatte damals als Zivildienstleistender häufig Nachtschichten, und ich weiß schon, dass der Schlaf tagsüber ein ganz, ganz anderer ist als nachts zum Beispiel. Ne? Dass das schon was mit dem Körper macht. Ich meine, gut, du bist jung, da, aber es ist schon, glaube ich, nicht einfach.
Ist halt auch extrem individuell, ne?
Ja, also, klar, da ist wahrscheinlich jeder
genau, ich kann es zum Glück gut ab.
Ja.
Ich bin auch ein absoluter Nachtmensch, was ja, also Nachtdienste fallen mir manchmal leichter als ein Frühdienst oder ganz mhm, schlimm die Tagesdienste, wirklich 12 Stunden am Tag.
Boah, das wahrscheinlich zieht sich so.
Wo du wirklich dann, ja, du musst ja um 5.30 Uhr auf der Matte stehen, mhm, voll aufgerüstet. Also um 4.30 Uhr stehen da viele oder einige ja noch früher dann auf. Und dann 12 Stunden da wirklich konzentriert arbeiten, das kann dann schon schwer fallen, also mir zumindest.
Ja.
Und Nachtdienste zum Beispiel fallen mir dafür leichter, wo ja, das ist natürlich eigentlich eher die Nachtdienste, meistens natürlich eher das, was auch so auf Dauer, glaube ich, auf die Substanz geht mhm, und was glaube ich, auch schädlich ist.
Mhm.
Aber ich finde es gut, ich mag das Schichtsystem.
Mhm.
Ich arbeite, würde ich sogar sagen, lieber im Schichtsystem als jetzt hier so ein 9-to-5-Job oder so. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, du würdest das gleiche Geld verdienen und von 9 bis 17, sag ich mal, würde ich sagen, ich mache schon gerne meinen Schichtdienst.
Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich auch regelmäßig außerhalb der normalen Schicht euch ja, fit halten, was auch das Thema zum Beispiel Schießen jetzt einfach angeht, so, oder mhm, auch eure Sporteinheiten. Also besteht eure Arbeit quasi nur aus den Schichten, oder ist es auch so, dass ihr zum Beispiel einmal im Monat habt ihr Sportunterricht, einmal im Monat müsst ihr schießen? Wie sieht eure Arbeit neben dem Schichtdienst, also außer jetzt der Papierkram, da kommen wir auch gleich nochmal zu, mhm, wie sieht die Arbeit sonst noch aus? Habt ihr da so Regelmäßigkeiten, was so bestimmte Sachen angeht?
Ja, zum einen haben wir 2-mal im Jahr Schießen, mhm, also wo man, also einmal pro Halbjahr, wo man einfach so eine Kontrollübung ablegen mhm, muss mit der Mitteldistanzwaffe und mit der Pistole.
Mhm.
Genau, da musst du innerhalb von einer bestimmten Zeit bestimmte Ziele treffen, aber eigentlich relativ simpel, also schafft auch jeder und ist jetzt auch kein Ausschlusskriterium, so mhm, sag ich mal. So. Mhm. Wenn du es nicht schaffst, dann sagt der Einsatztrainer, okay, komm, kannst auch nochmal nächste Woche für 2 Stunden üben wir nochmal entweder individuell oder mhm, du versuchst es einfach nochmal mhm, nächsten Monat, wie auch immer.
Mhm.
Genau, und bei einem, wir haben noch Einsatztraining, einmal im Jahr, was jetzt ein bisschen öfter nochmal vorkommen soll, wo wir auch so, ja, auch nochmal so einsatztaktische Sachen mhm, machen. Da werden wir nochmal auf den neuesten Stand gesetzt, was so, welche Zwangsmittel und Waffen wir eventuell kriegen sollen oder auch nicht. Mhm. Hier im Taser ist ja ein Gespräch und
ja,
sowas,
kennt man ja aus den Staaten,
wie weit das da so ist. Und ja, ja, und da auch nochmal so wenn die Einsatztrainer, also Einsatztrainer ist auch nochmal eine andere Sparte quasi, du kannst so neben Streifendienst kannst du auch ein Einsatztrainer sein, mhm, und man hast so ein bestimmtes Zeitkontingent, die du als Einsatztrainer verbringst oder auch Vollzeiteinsatztrainer und da überlegst du dir auch richtig Konzepte, mhm, was machen wir mit den Kollegen, was ist wichtig, was ist aktuell,
ja,
ne, war natürlich vor ein paar Jahren damals noch so Terrorsachen, ne? Ja, ja. Oder mal Amok oder solche Geschichten, mhm, wo man so, wie läuft das eigentlich ab? Wie, was macht man da taktisch? Und manchmal auch ganz simple Dinge. Einfach eine Ruhestörung und da sitzt einer besoffen und bekifft und vor ihnen irgendwie ein paar Messer auf dem Glastisch. So, mhm, wie reagierst du da jetzt? Was, mhm, machst du? Oder, mhm, ja, solche Geschichten halt.
Ja, verschiedene Einsatzszenarien.
Genau, alles Mögliche irgendwie nochmal abarbeiten. Und ja, du kannst dich zweimal im Jahr auf Lehrgänge bewerben oder, mhm, dir Lehrgänge wünschen.
Mhm.
Ja, von Dokumentenerkennung, den hatte ich zum Beispiel irgendwann mal, dass du besser gefälschte Dokumente eventuell erkennen kannst.
Spannend.
Drogenerkennung im Straßenverkehr.
Ja.
Von bis, wirklich, da ist eine reiche Palette, worauf man sich bewerben kann, was man da, ja, und dann von entweder ein Tag, so ein Tageslehrgang, mhm, bis zu 3 Wochen, die du da verbringen kannst, dann, mhm, oft in Eutin oder so auch.
Ja, spannend.
Ja, wo man nochmal seinen Horizont erweitern kann.
Ja, ist ja auch so, ne, es ist ja, die Gesellschaft verändert sich ja auch und dass man dann eventuell, ja, wie du schon sagst, auf dem neuesten Stand bleibst irgendwie, ja, damit du halt, ja, ein guter Polizist bist.
So sieht's aus.
Und jetzt wollte ich habe mal das Thema Papierkram mal aufgeschrieben. Mhm. Man hört das ja immer so, dass ihr auch unheimlich viel Papierkram habt. Ist das, empfindest du das wirklich so, dass, also jeder Einsatz muss ja wahrscheinlich dokumentiert werden. Jeder Einsatz. Und mach, also du bist jetzt, geh jetzt mal davon aus, du bist jetzt mit deinem Kollegen unterwegs und ihr habt jetzt, keine Ahnung, einen Einsatz so zu einer Ruhestörung. Müssen dann beide diesen Bericht ausfüllen? Macht das nur einer von euch? Wie läuft sowas ab? Also wie läuft so eine Einsatzberichterstattung?
Mhm. Also genau, wenn es so bei Einsatzberichten bleibt, wenn es wirklich so ein, ich sag mal, eine Ruhestörung war, mhm, wir waren da, haben gesagt, hier, seid mal bitte leiser, ja, mhm, alles klar, okay, tschüss, dann, mhm, gehen wir wieder. Dann, also schreibt auch immer nur einer, mhm, die Einsatzbericht oder auch die Strafanzeige oder wie auch immer. Manchmal kann man sich das aufteilen, wenn man sagt, okay, du, pass auf, du hast mit den Zeugen gesprochen, dann schreib mir doch einfach einen Bericht, was der Zeuge gesagt hat.
Mhm.
Ich schreibe die Strafanzeige, weil ich habe ja mit den Geschädigten, mhm, gesprochen, wie auch immer. Ja, und ein Einsatzbericht, je nachdem, also jetzt zum Beispiel so eine Ruhestörung, das ist ja sehr alltäglich, mhm, und da wird es keine Nachfragen geben in, mhm, den allermeisten Fällen.
Mhm.
Das ist auch wirklich ein Zweizeiler, wenn überhaupt. Mhm. Da, wo du reinschreibst, wir waren da wegen einer Ruhestörung,
haben du gesagt, haben
Partylärm festgestellt,
ja,
oder eben nicht festgestellt.
Ja, ja.
Haben einmal du genau zur Ruhe ermahnt oder eben nicht.
Ja.
Und dann sind wir wieder gegangen.
Ja.
So, manchmal muss man ein bisschen gucken, ja, schreibe ich mir vielleicht nochmal die Daten von dem auf und eine Telefonnummer. Wenn, mhm, die sagen, ja, ist aber hier gerade gute Stimmung, wir machen mal ein bisschen leiser, wo du denkst, ja, ey, Samstagabend, 23 ja. Uhr, okay, ich schreibe mir mal deine Telefonnummer auf.
Patron, was kommt,
wenn da nochmal einer anruft, mhm, dann rufe ich dich an, dann musst du aber wirklich leiser machen oder,
ja,
ausmachen. Na, kommt,
ja,
natürlich immer drauf an, wie die Leute auch drauf sind und so.
Ja.
Aber dann kann man das auch so.
Ist wahrscheinlich dieses Fingerspitzengefühl,
ja,
das entwickelt,
genau,
man ja dann wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Wenn das eben gleich für mich, was wollt ihr denn?
Ja,
dann sagst du natürlich,
ja,
Musik aus.
Ja,
so,
klar.
Ne? Also,
ja, wie man halt auch,
genau,
immer der Polizei dann gegenüber tritt.
Ja, ja, genau.
Und macht ihr denn diese Berichterstattung oder diesen Papierkram? Macht ihr das denn, nehmt ihr das denn quasi, sammelt den ganzen Tag und dann sagt ihr, okay, alles klar, jetzt setzen wir uns hin und schreiben das einmal alles auf? Oder ist es was ihr quasi, okay, ich habe jetzt diese Ruhestörung gehabt, ich bringe das jetzt irgendwie zu Papier und dann mache ich den nächsten Einsatz? Oder macht man das halt gesammelt?
Also, wenn die Einsätze kommen, dann müssen wir immer raus.
Ja,
also,
das ist klar.
Ne, wenn wir jetzt bei einer Ruhestörung waren, dann gibt es immer so Statustasten, die wir drücken können. Wir haben bei unserer Leitstelle die Abschlussmeldung gemacht, hier zur Ruhemann fertig.
Mhm.
Dann drücken wir uns wieder auf
Einsatzbereit.
Status, genau, einsatzbereit. Dann weiß die Leitstelle, okay, da ist noch ein Einsatz auf Halde, kann ich den direkt wieder geben?
So, mhm,
kommt natürlich auch mal vor, dass man Tage, Nächte hat, wo du wirklich dann von einem Einsatz zum nächsten fährst,
mhm,
und dann bist du so am Ende des Tages. Kommst vielleicht die letzten 2 Stunden nochmal rein, dann musst du dich natürlich ransetzen und,
ja,
ne, dann spricht man sich einmal ab. Ich würde hier, keine Ahnung, Einsatzberichte sind immer schnell gemacht.
Ja.
Dann ist so, hier, du schreibst die 5 Einsatzberichte, ich schreibe die Anzeige zum Beispiel oder,
mhm,
ja, wie auch immer, genau, das teilt man sich so auf. Dann kommt natürlich drauf an, hast du noch was von gestern zu schreiben? Hast du gleich noch was vor? Wie sieht's aus? Bei mir ist egal, ich kann noch eine halbe Stunde länger machen. Oder nee, ich habe Fußballtraining. Wäre nett, wenn du das machst. Ja. Also genau, das auch, spricht man sich auch immer ab. Ich bin ja mittlerweile so weit, ich schreibe das ja auch alles schnell weg, auch die meisten Anzeigen und so weiter. Aber ich kenne das natürlich auch, die ersten Monate, Jahre, bei einigen brauchst du auch einfach länger, natürlich.
Oh, das würde mich, das
also da, da sitzt du auch dann mal an der Anzeige dann so halt, schreibst du auch mal eine Stunde. Und dann musst du vielleicht auch hier und da nochmal was recherchieren.
Ja.
Ja, also
das kommt schon vor. Ja, es war, ich war ja, das ist jetzt... Jetzt kann ich drüber sprechen, es ist verjährt, ist nicht verjährt, es ist die, die Anzeige oder ist auf, aufgehoben worden. Ich wurde angezeigt, weil ich Drohne geflogen bin. Und da fühlte sich dann jemand dadurch belästigt, sage ich jetzt mal. Er hat gedacht, ich bin in seinen persönlich, höchstpersönlichen Lebensbereich habe ich damit eingegriffen. Und da musste ich halt auch zur Polizei. Und da war ich auch erstaunt, wie viel diese Dame aufgeschrieben hat. Sie hat wirklich,
war das ein Quickburner?
Geflogen bin ich in Quickborn, aber ich musste da hinten Richtung Priesdorf, da musste ich zur Polizei. Und wie viel sie wirklich, also alles aufgeschrieben. Und sie selber war aber, sie hatte, weil sie war keine Praktikantin, aber sie hatte gesagt, sie macht das noch nicht so lange. Und ich dachte auch so, boah, wenn das bei jedem so lange dauert, was sie alles aufgeschrieben hat. Und dann habe ich ihr nachher noch eine E-Mail geschickt, habe ihr die Fotos, die ich da gemacht habe bei dem Drohneneinsatz und habe ihr sogar das Flugprotokoll, alles geschickt. So. Und dann dachte ich so, wow, hast du viel Papierkram. Und im Endeffekt, der Typ, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, man kann ja heutzutage manche Sachen online anzeigen. Ne? Und ich denke so, jetzt ist ja die Hürde, eine Anzeige zu machen, viel, viel niedriger, weil dieser Fredi, der mich da angezeigt hat, der hat das online gemacht. Ne? Das heißt, das ging sogar bis irgendwie so eine Staatsanwaltschaft, die sich darum kümmern musste. Ich dachte, der Typ hat jetzt eine Anzeige gemacht, da müssen sich so viele Menschen drum kümmern, so viel Gelder, die da verschwendet werden. Und es muss sich drum gekümmert werden. Und ich denke so, das ist nicht gut, dass das online stattfindet. Es wäre doch besser, wenn er jetzt zur Polizeiwache gegangen wäre oder seine Anzeige vielleicht telefonisch hätte machen können, dass sie dann gleich gesagt haben, guck mal, Brudi, so und so sieht's aus, bla bla bla. Da könnte man so viel schon abbügeln, denke ich. Aber jetzt kommt da, glaube ich, kommt da richtig viel rein.
Also, ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich eher behaupten, also zumindest für den Reaktionsdienst, also wir so als Streifendienst, es gibt dann ja noch den Ermittlungsdienst, die dann die Anzeigen auf den Tisch kriegen, die dann die Vernehmung machen müssen und ermitteln müssen und so weiter. Für uns als Reaktionsdienst ist es besser mit dieser Online-Anzeige, weil es eben mehr Leute gibt, die dann nicht zur Wache kommen, weil du hast ja einen auf der Wache. Jetzt zum Beispiel in Kaltenkirchen, der muss den Funk bedienen, der muss das Telefon bedienen und nebenbei noch alle Bürger, die reinkommen. Alleine.
Okay. Ja, okay,
in den allermeisten Fällen eigentlich alleine, außer du hast ein Streifenteam auf der Wache, die dich unterstützen können. Und das kann manchmal an einem Donnerstag, Freitagnachmittag, kann das auch wirklich viel werden. Weil anrufen tun ja viele für sehr wenig manchmal. Und wenn dann wieder welche, ich will hier den Betrug noch anzeigen und den Betrug noch anzeigen und da,
ja, okay, stimmt,
und da wurde mir noch ein Portemonnaie geklaut und der hat mich beleidigt und genau, also da kann man schon, wenn einer anruft, ja, wie sieht das aus? Ich will hier meinen Nachbarn anzeigen, der hat mich eben als Arschloch beleidigt, weil ich ihm einen Apfel geklaut habe. Machen Sie das gerne online oder kommen Sie zur Wache, aber nehmen Sie eine halbe Stunde Wartezeit Minimum in Kauf. Und dann machst du das vielleicht noch so auf der Wache, so zwischen Tür und Angel natürlich. Entlastet, glaube ich, schon.
Ja, klar.
Aber klar, glaube ich auch, dass da mehr reinkommt. Ja. Genau. So für den Ermittlungsdienst, die haben bestimmt mehr damit, ja.
Aber gut, euch entlastet es natürlich, ja klar.
Ja, also im Großen und Ganzen ist das schon was Gutes. Ja, doch.
Ja, krass. Und jetzt will ich tatsächlich mal so ein bisschen auch mal der Job als Polizist, ich kenne halt mehrere Polizisten auch und was denn mir so für Geschichten erzählt werden, ist es, du machst diesen Job gerne, das höre ich dir raus, du bist da begeistert. Aber hast du Momente, wo du sagst so, boah krass, das ist schon nicht einfach, was ich hier mache, da ist das Richtige? So, also ich weiß, wie ich das meine, dass du schon sagst, so, das ist schon, ich meine, du bist selber Vater, da ich glaube, wenn man diesen Job startet und keine Verantwortung für ein Kind hat, dann ist es, glaube ich, nochmal die eine Sache. Wenn man aber auf einmal weiß, okay, zu Hause warten Frau und Kind, ist, glaube ich, schon, ist es so, dass du manchmal denkst so,
also Ich persönlich selten. Mhm. Ich rede dann natürlich auch mit Kollegen drüber. Mhm. Geht vielen Kollegen so, die denen das öfter mal so durch den Kopf geht. Ich bin nicht so der Typ, dass ich, ja, Angst ist ja das falsche Wort, aber weißt du auch, was ich meine, dass ich mir irgendwie groß Gedanken darüber mache, was mir passieren könnte. Mhm. Aber eher, also klar, habe ich auch Momente, wo ich denke, ey, was mache ich hier? Oder ey, dafür verdiene ich jetzt auch hier zu wenig Geld oder. Aber ich glaube, es überwiegen tatsächlich die Momente, wo ich sage, ey, ist ein geiler Job und ich kann natürlich auch manchmal schwieriger mein Geld verdienen. Ich kann auch oft natürlich auch leichter mein Geld verdienen. Habe ich neulich erst mit Kollegen drüber geredet. Standen wir auch bei einem Sondereinsatz, standen wir einfach nur da, hatten, weil wir gar nichts zu tun hatten. Dann kam da eine Dame vorbei und sagte, also euren Job will ich auch nicht machen. Und ich dachte mir so, ja, aber ich glaube, ich will deinen Job auch nicht machen. Ich mache meinen Job schon gerne. Also das ist schon, weil klar, wir haben ja oft so, und müssen natürlich auch mal was einstecken oder auch hier und da ein dickes Fell haben. Und klar hat man so die Momente, aber ja, also ich persönlich bin nicht der Typ, dass ich irgendwie denke, dass ich mir Sorgen mache oder mir was passieren könnte oder so.
Ich glaube, du brauchst halt ein dickes Fell. So. Ja. Ich glaube, es gibt so Leute, die können gut mit Sachen um. Mhm. Gerade so Beschimpfungen. Ich meine, wie oft Polizisten beschimpft werden, das ist, glaube ich, auch echt nicht feierlich irgendwie. Und es gibt so Sachen, die ich nicht verstehe. Und das ist wirklich so Rettungskräfte. Weißt du? Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei. Ich verstehe nicht, wie man diese Leute beleidigen kann, wie man sie beschimpfen kann oder wie man sich auch erlaubt, ich meine, damals, was war es, G20-Gipfel, wir bewerfen Polizisten mit Steinen. Ich verstehe es nicht. Also das ist wirklich was ich nicht verstehe. Das sind Familienväter oder einfach Menschen, die für unsere Sicherheit sorgen sollen, euch helfen sollen. Genauso, wenn in Weihnachten oder Silvester in Berlin wieder Feuerwehrleute angegriffen werden, Polizeischutz benötigen, wo sind wir denn hingekommen? Und ich finde einfach, also für mich sind das alles Respektsperson. Das ist einfach so. Ich würde mich niemals trauen oder es ist auch überhaupt nicht in meiner Natur, mich dagegen aufzulehnen. Ob ich jetzt im Recht bin oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber ich bin da ein sehr kooperativer Mensch und ich finde es so schade, dass das, ich weiß nicht, gerade in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass der Respekt vor der Polizei gesunken ist. Wie empfindest du das so als Polizist?
Also werde ich ja auch öfter mal gefragt, sowas, ne? Mhm. Ich finde nicht.
Du findest nicht? Okay, nee. Cool.
Also klar haben gerade wir ja auch immer wieder mit Leuten zu tun, wo wir denken, ja, so warum, ne? Und wo du dich natürlich auch nur an die Füße fassen kannst oder an den Kopf. Aber wir haben natürlich auch viel, also die allermeisten Leute, muss man ja sagen, mit denen wir zu tun haben, sind auch gute Leute. Ne? Und du hast auch immer wieder schöne Momente und gute Gespräche und so weiter und so fort. Mhm. Immer wieder und auch viel. Und das ist nicht weniger geworden. Die habe ich immer noch. Also,
das ist wichtig.
Genau. Also wie gesagt, eine Ruhestörung oder ein Unfall, wo wir, das kann ja jedem passieren.
Absolut.
Ne, dass die Polizei stand bei mir auch schon vor der Tür wegen einer Ruhestörung. und einen Unfall habe ich leider auch schon gehabt. Also, ja. Und das sind dann so du und ich, mit denen ich da Kontakt habe. So klar, was ein riesengroßer Faktor ist, ist Faktor Alkohol.
Ja.
Gerade bei Beleidigungen und Respektlosigkeiten eigentlich nahezu immer in Verbindung mit Alkohol oder Drogen. Mhm. Also ganz selten, dass wirklich welche so von angeboren respektlos sind, so irgendwie. Mhm. Klar gibt's das alles auch, ne? Aber schon oft auch in Zusammenhang damit. Und dieses hier weniger Respekt vor der Polizei, vor 10 Jahren. Als bei der Polizei quasi noch so in den Startlöchern war, wurde das schon gesagt, dass der Respekt immer weniger wird und es wird immer alles schlimmer. Und ich finde, also jetzt die Zeitspanne, die ich zumindest betrachten kann und die Örtlichkeiten ja auch, ist ja auch alles
so lokalabhängig.
Genau. Ja. Muss ich sagen, eher nicht. Ach, so, natürlich kannst du auch mal, denk, kommt da eine Jugendgruppe, mit der du plötzlich viel zu tun hast und die respektlos ist, und, wo man dann denken kann, ah, es geht bergab. Ja, und die verschwindet aber wieder oder keine Ahnung. Und ja, dann denkst du dir wieder, ach, ist, wenn die nicht da sind oder dann haben die doch ihre Haftstrafen bekommen oder so. Ist, ja, okay, so schlimm ist es doch alles gar nicht. Also ja, ist immer so ein bisschen, du hast ja auch immer deine Amtsbekannten, nennen wir sie, mit denen du auch regelmäßig zu tun hast.
Ja, krass.
Ja, aber...
Ja, weil es ist ja immer so... Wenn man so auf den sozialen Medien so ein bisschen unterwegs ist, man sieht das ja immer so, ne? Der amerikanische Polizist, der sagt irgendwie irgendwas und alle sofort Spuren und dann siehst du halt, dass in Deutschland halt teilweise so respektlos, das siehst du halt auch in den sozialen Medien. Man sieht immer nie die ganzen, man sieht immer nur diese Ausschnitte. Und mir ist da nämlich das ist ein paar Jahre her, ich komme ja aus Schwerin und da gab es so ein Video, wir haben auch so einen Marktplatz so, wo halt so Geschäfte sind, die Straßenbahn fährt da lang, und da waren halt dann so Jugendliche und die Polizisten haben denen halt teilweise die Mütze da geklaut und haben dann so Fange gespielt, und ich denke so, das hat halt so eine Überwachungskamera gefilmt und das war zum Glück vor Zeiten vor AI, sonst hätte ich wirklich gedacht, das passiert da nicht wirklich. Und dann denkst du immer so, wo ist denn da, also es würde mir nicht einfallen, und deswegen, also für mich sind Polizisten absolute Respektspersonen irgendwie. Natürlich sind es auch Menschen, und ich habe auch Polizisten im Dienst erlebt, die lustige Sprüche bringen irgendwie, gerade wenn wir hier so eine Veranstaltung haben, irgendwie Eulenschützenfest, und dann sind die ja auch die ganze Zeit vor Ort, und dann unterhält man sich mal mit denen, und dann sieht man halt auch, dass die lustig sind, dass die einen Spaß machen und erzählen dann so ein paar Schlag aus der Jugend. Aber wie gesagt, mir ist dieser Respekt vor dieser Polizei ist mir einfach unheimlich wichtig, weil ich denke immer so, wen rufe ich an, wenn ich Hilfe brauche? Weißt du, ich kann nicht auf der einen Seite den Polizisten mit Steinen beschmeißen und dann wird bei mir zu Hause eingebrochen, und ja, dann muss ich ja genau den anrufen. Deswegen, ich verstehe das immer nicht. Ich bin immer.
Diese Fälle haben wir natürlich auch, wo du denkst, okay, guck mal, dafür sind wir jetzt gut genug, ne? Aber wir helfen natürlich trotzdem gerne. Also, ne? Da sind wir ja nicht so. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Dann mach du mal weiter.
Nee, es gab, was ich auch noch fragen oder dir erzählen wollte, ich war auch leider in Schwerin. Das muss so 10 Jahre her sein, und da war eine Demo so, ne, von so Linken irgendwie, und ich bin da gerade einkaufen gewesen, dann bin ich da kurz stehen geblieben und hab da kurz zugehört, und dann stand da auch so ein Auto mit Polizisten, und ich dachte so, also ey, no front, die waren alle extrem übergewichtig, also wirklich sehr krass übergewichtig. Und dann standen die da und haben dann so diese Demo bewacht. Und ich dachte so, ganz ehrlich, wenn das jetzt hier eskaliert und irgendwas passiert, ne? Ah, schwieriges Thema. Ich dachte so, deswegen wollte ich eigentlich mal fragen, müsst ihr, wenn ihr im aktiven Dienst seid, auch noch irgendwie bestimmte sportliche Kriterien erfüllen? Weil ich dachte so, ey, ganz ehrlich, ihr lauft hier niemandem hinterher, so wie ihr aussieht. Ich weiß, es ist voll gemein, aber das war wirklich dieser Gedanke, den ich in dem Moment hatte. Und da dachte ich so, ich dachte mal, ein bisschen fitter, nicht nur beim Einstellungstest müsst ihr sein. Also
ja, gibt es wieder ein bisschen intensiver seit einigen Jahren einen Sportleistungsnachweis. Gab es eigentlich schon immer, aber hatte wenig bis gar keine Beachtung. Und seit ein paar Jahren ist das wieder intensiver, dass man ihn tatsächlich einmal im Jahr erbringen muss. Ah, okay. Und das ist, da kannst du ja aussuchen, ob du laufen, schwimmen oder Radfahren gehst. Ja. Genau. Hier ist kein Wunderwerk, also du musst kein super Läufer dafür sein oder so, aber also für mich zum Beispiel als Fußballer, ne, ist das kein Problem, weil ich einfach von Natur aus ein guter Läufer bin. Es gibt aber Kolleginnen, Kollegen, die müssen schon, okay, muss diesen Sportleistungsnachweis dieses Jahr noch ablegen. Ich bin 25 Jahre alt, ich muss hier 5 Kilometer in, lass mich lügen, 26 Minuten oder was erbringen. Aber dafür müssen sich auch einige einfach auch mal dann bewegen und auch einmal die Woche laufen gehen, damit sie das dann auch schaffen. Und so einigen gelingt es auch so, die gehen nie laufen, die machen das einmal im Jahr irgendwie so mit links. Nee, aber es ist schon so, du kannst dich nicht komplett hängen lassen, weil wenn du den nicht erbringst, dann, also du hast so ein Stundenkontingent an Sportstunden im Jahr, die dir zur Verfügung stehen. Und wenn du die nicht ausnutzt, kriegst du, wenn du deinen Sportleistungsnachweis erbracht hast, trotzdem einen Teil davon erstattet. Und das kriegst du nicht, wenn du ihn nicht erbringst. Und irgendwann Du kannst ihn dann nachholen oder musst ihn dann nachholen und so weiter und so fort. Und dann schlägt sich das auch in deiner Beurteilung nieder. Und dann kann das sein, dass du vielleicht weniger schnell befördert wirst oder eine Stelle, auf die du dich bewirbst innerhalb der Polizei, vielleicht nicht kriegst vor jemand anderen. Aufgrund dessen, wenn sonst alles gleich ist, sag ich mal. Und er heißt, okay, der hat aber nicht, so zum Beispiel. Aber es ist schon, da fliegt keiner raus deswegen oder so. Aber weil eben auch die Kollegen sagen, okay, ich muss ihn ja bringen, also mache ich das natürlich auch. Weil da sind natürlich auch die Chefs hinterher, ey, hier, wie sieht's aus? Das ist Oktober. Sportleistungsnachweis, aber diesen Monat noch. So, zackig. So, ne? Also,
ja, also ein bisschen mit der Grundfitness sollte man als Polizist wahrscheinlich schon in den Tag legen, weil ich weiß nicht, wie oft man irgendwelchen Leuten hinterher rennt. Also das weißt du besser als ich, aber ich denke mal so, ja, so ein bisschen Sportlichkeit sollte da auf jeden Fall vorhanden sein, ne?
Wir machen ja auch manchmal als Regeldienst, normal Streifendienst, auch öfter mal so Demonstrationslagen, unterstützen auch als Einsatzhundertschaft, so die Einsatzhundertschaft quasi. Und da dann auch mit der Körperschutzausstattung und so, da sind so eine Demo hinterherlaufen da teilweise für weiß ich nicht wie viele Stunden, das kann auch schon anstrengend sein.
Ja, diese Ausrüstung ist auch nicht gerade leicht, glaube ich. Ja, also die ist ja schon, ne, man sieht ja wirklich ganz schön kräftig mit aus. Und jetzt frage ich mich, okay, jetzt haben wir natürlich nicht nur Ruhestörungen oder was erinnerst du dich? Oder vielleicht was ist ein Einsatz, der dir vielleicht so, was sind Sachen, die dir so im Gedächtnis bleiben? Gibt es so Sachen, wo du sagst, also ohne vielleicht jetzt zu nah ins Detail zu gehen, aber gibt es so Sachen, wo du sagst so, boah, das ist schon krass, was ich hier mache gerade.
Ja, die gibt es natürlich, genau. Ich habe auch Einsätze, die mir im Gedächtnis sind. Ich bin allgemein nicht der Typ, der die Sachen, also ich habe von nichts irgendwie schlaflose Nächte oder schlechtes Gewissen oder sonst was, Gott sei Dank, ist mein Gehirn so veranlagt. Manchmal, ich war zum Beispiel, letztes Jahr, hatten wir einmal einen Schusswaffengebrauch in Bönningstedt oder Haslow, da habe ich jedenfalls noch in Norderstieg gearbeitet, wir waren das erste Fahrzeug, mein Kollege und ich, wo wir dann quasi mit einer Waffe bedroht wurden und mein Kollege schießen musste und den auch getroffen hat und den wir dann noch verarzten mussten und so und das alles im Stockdunkeln und so, das ist natürlich ein extremer Einsatz, wo man natürlich extrem unter der Adrenalin steht, was so irgendwie mehr oder weniger im Film so bei einem abläuft. Ja, aber ich bin zum Glück auch so ein Typ, so, wir reden ja natürlich auch darüber, so nach so einem Einsatz gibt es dann auch so Betreuer nach belastenden Einsätzen.
Und ja, dort diese PSNV-Teams da, die
Und auch so, der Chef kommt nochmal und so weiter und so fort, da redest du nochmal mit allen und so. Und mir hilft am meisten und finde am wichtigsten, mit den Kollegen darüber zu reden. So, und dann hört sich jetzt blöd an, wird so darüber auch gescherzt natürlich und so Sprüche gebracht und so. Das ist so meine Art der Verarbeitung, glaube ich, dass ich das so irgendwie einfach so mit Kollegen drüber rede oder wie auch immer. Aber es gibt auch Kollegen, bei denen das nicht so ist, die dann auch oft genug zum Glück ehrlich sind und sagen, oh, weiß ich nicht, also irgendwie letzte Nacht habe ich nicht geschlafen oder wie auch immer.
Ja, das kann dich, ich denke also, mir auch so, manche Sachen können dich ja vielleicht dann auch in der weiteren Ausübung so ein bisschen hindern, so, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir sind da hingekommen und Schusswaffengebrauch und dass dann vielleicht Leute, die das vielleicht ein, zwei Mal mitmachen, dann hinterher feststellen, ich bin, also es klingt jetzt voll blöd, der Satz, ich bin für die Straße nicht mehr geeignet, sowas stelle ich mir vor, kann es ja theoretisch auch geben, klar, ne?
Gibt's auch, Also, was mich am meisten ärgert oder triggert vielleicht noch, sind, wenn Kollegen verletzt werden halt. Also
ja, gut.
Manchmal ist es ja nur, in Anführungsstrichen, vielleicht mal eine Faust ins Gesicht oder ein Tritt oder sonst was. Wo ich aber auch schon, oh Mann ey, also wo man schon schlucken muss. Aber also wir hatten es auch im letzten Jahr, wo in Norderstedt ein Kollege mit einem Messer ins Knie gestorben wurde. Und der wirklich richtig scheiße verletzt wurde dadurch und nicht mehr gerade dienstfähig ist und so weiter.
Da überlegt man denn, was hätten wir besser oder anders machen können, um diese Situation zu verhindern.
Auch immer, natürlich, auch bei anderen Sachen, was so in der Vergangenheit woanders passiert ist, wo Polizisten verletzt wurden oder so oder getötet wurden.
Ja, wir haben ja gerade dieses Bild da, wo dieser Typ da, das ist auch da ein, zwei Jahre her, wo er doch den Polizisten in den Hals gestochen hat.
Natürlich sagt man immer, was hätte man besser machen können und hätte, ne? Ah, das ist natürlich müßig, aber klar macht man das, ist auch wichtig, so eine Einsatznachbereitung, ne? Woran hat es gelegen und was hätte man vielleicht besser machen können oder was lief sehr, sehr gut, natürlich oft genug auch. Ja, aber das ist schon ärgerlich manchmal, wenn Kollegen sich verletzen oder so. Und sei es nur manchmal irgendwie beim Hinterherlaufen umgeknickt oder.
Ich merke gerade schon, ihr seid so, ihr passt aufeinander auf.
Ja,
so.
Das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, ich glaube auch so, gerade wenn du so eine Situation hast, wie du sie gerade beschrieben hast, da bedroht euch jemand Schusswaffengebrauch, da musst du dich ja auf deinen Kollegen zu 100% verlassen können, so, ne,
Ja, genau. Und das klappt meistens, weil wir, also das ist auch sehr wichtig natürlich und uns allen am wichtigsten, dass wir immer heil nach Hause kommen. Das ist auch, ja, was man in der Ausbildung, ne, immer erstmal, dass wir irgendwie heil bleiben und so, ist ja klar.
Ja, logisch.
Ist ja so, wenn du andere retten willst, rette erstmal, ne, guck erstmal, dass du selber, ne, das ist natürlich wichtig. Das ist schon so das A und O eigentlich, ja.
Ich stell mir das gerade so vor, also redest du mit deiner Frau auch darüber oder sagst du, okay, ich will dich nicht beunruhigen, so, also wie läuft das zu Hause
ab? Ich rede tatsächlich so, privat in Anführungsstrichen, also so mit Frau und Freunden wenig darüber.
Ja.
Also mit meiner Frau ist es oft so, dass ich oft viel rede dann im Dienst, mich mit Leuten unterhalten muss und so weiter und so fort. Und wo ich dann nach Hause komme und dann fragt Nati, du kennst ja mich auch, so, was ist denn so los gewesen? Da habe ich oft auch nicht so Lust,
das nochmal zu
erzählen, einfach dann wieder weiter zu sprechen. Manchmal erzähle ich natürlich auch was. Ja. Ich bin aber auch eher so, ich brauche dir jetzt nicht irgendwie zum 15. Mal erzählen von irgendwelchen Standardeinsätzen, wovon ich dir schon irgendwie keine Ahnung wie oft erzählt habe. Manchmal erzähle ich auch, was mal so los war.
Ja. Aber es sind wahrscheinlich so die in Anführungszeichen besonderen Sachen, die man dann nachher mitteilt.
Wenn denn eher so, wenn man mal ein bisschen besonderere Einsätze hatte, dass man da vielleicht nochmal sagt, ja, da war dies, da war das. Das war eigentlich ganz spannend oder das war ganz witzig oder das ist irgendwie komisch oder wie auch immer oder so interne Sachen irgendwie mit Kollegen oder wenn was Witziges passiert ist oder so. Solche Geschichten dann eher. Aber wenig eigentlich über Einsätze.
Ja, ist ja auch, finde ich.
Mehr so dann mit Kollegen. Also man setzt sich dann ja regelmäßig, man schafft es ja immer irgendwann mal vielleicht so, sich zusammenzusetzen und wenn es nur zu zweit ist, einen Kaffee zu trinken oder sei es auch manchmal nach dem Dienst dann zusammen und ein Bier trinken, da schnacken wir dann darüber. Und ja.
Und dein Hobby ist, du bist aktiver Fußballer, das ist so, also ich stelle mir vor, du hast ja einen Job, du lässt jetzt so rüber, also es kommt jetzt so rüber, als wenn es dich psychisch, sage ich jetzt mal, nicht so extrem belastet. Du hast ein dickes Fell, du kannst damit gut um, aber ist schon wichtig, auch irgendwie ein Hobby zu haben, um sich abzulenken wahrscheinlich. Und du bist halt Fußballer.
Richtig, ich bin Fußballer, auch alte Herren beim SC Ingbüttel.
Ja.
Nur der SCE. Schöne Grüße.
Ja.
Ich habe jetzt zum Beispiel gerade, ich vorhin erst mit Nati drüber geredet, oder gestern, ich bin jetzt gerade ziemlich unausgelastet, weil ich jetzt seit anderthalb Wochen oder so nicht beim Fußballtraining war. Ich brauche das einfach. Fußball sowieso, ich bin absolut fußballsüchtig. Also spielen, gucken, hier und da mal, wenn es sich anbietet.
Ja.
Aber ja, schon
du musst dich bewegen.
Ja,
das merke ich. Das merke ich ja auch, wenn wir bei euch mal drüben sind irgendwie, dass du gerne mit den Kindern dann auch rangelst keine Ahnung. Und ihr hattet ja auch unseren Sohn mal mit im Freibad irgendwie oder im Schwimmbad. Und dann hat er erzählt, oh, und die ganze Zeit rutschen und hier bam 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 und so. Ja, das merkt man dir schon an, dass du so, ja, du hast so.
Ja, grundsätzlich schon. Ich werde natürlich auch im Laufe der Jahre jetzt ruhiger und so und genieße natürlich auch öfter mal, denn wenn ich meine Ruhe habe.
Ja.
Sonst habe ich auch oft genug noch zu Hause nochmal meine Sporteinheit hingelegt. Das mache ich gerade auch wieder nicht. Ist auch immer so ein bisschen phasenweise.
Ja.
Ja, aber nee, also Minimum einmal die Woche Fußball muss schon sein.
Ja, klar.
Also das brauche ich schon. Das merke ich auch wirklich, das brauche ich echt.
Ja. Und Wie lange, man kann ja nicht ewig, ich sage jetzt auf der Straße bleiben, man kann ja nicht ewig Streifenwagen fahren. Ist es so, dass du sagst, okay, oder was, frag mal das, was für Ziele hast du noch innerhalb des Polizeidienstes? Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Karriereleitern. Hast du da noch irgendwelche Wünsche, Ziele, wo du sagst, das würde ich mir für mich noch wünschen? Oder?
Eigentlich gerade nicht. Nee, also eigentlich vor einiger Zeit erst mal mein alter Dienstgruppenleiter gefragt, wo ich mich denn so in 5 Jahren sehe, in 10 Jahren quasi. Ich will das erstmal weitermachen.
Finde ich also, total cool. Ja. Ich finde immer, dieses Streben nach mehr finde ich manchmal gar nicht so gut. Ich denke, wir können nicht alle Abteilungsleiter, Chefs oder sonst was. Und Leute, die an ihrem Job Spaß haben, was Besseres gibt's doch nicht.
Auf jeden Fall.
Weil wenn du Spaß an deinem Job hast, dann machst du ihn gut.
Mhm.
Und ich verstehe natürlich, wenn manche Leute sich verändern wollen, wenn sie sagen, wie, keine Ahnung, ich möchte das machen, aber ich bin auch so dieser Mensch, ich bin zufrieden da, wo ich bin, ich mache das gerne, ich muss nicht die nächste Karriereleiter machen. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, ich weiß nicht, was in 15 Jahren ist, keine Ahnung, aber ich bin wie du, ich fühle mich da jetzt wohl, ich mache das gerne.
Mhm.
Und aber trotzdem, bis zur Rente macht man das ja wahrscheinlich nicht.
Die Kollegen gibt es auch, doch, echt? Tatsächlich,
ja? Okay.
Ja, die das ihr Leben lang gemacht haben und die mit auch 60 noch im Streifenwagen sitzen und Einsätze fahren, sind aber wenig, die kann man, also die ich kenne, an einer Hand abzählen, aber die gibt's. Es gibt ja in Schleswig-Holstein auch noch die zweigeteilte Laufbahn, wir haben einen mittleren Dienst und gehobenen Dienst. Mhm. Ich bin ja nur in Anführungsstrichen mittlerer Dienst. Mhm. Du kannst auch als mittlerer Dienst nochmal den Aufstieg machen in den gehobenen Dienst. Ich bin gerade Polizeihauptmeister.
Mhm.
Wenn du den Aufstieg gemacht hast oder von Anfang an die Ausbildung im gehobenen Dienst,
ja,
dann kannst du noch so Führungsaufgaben wahrnehmen. Kannst du noch mal Dienstgruppenleitervertreter, Stationsleiter, Revierleiter und was nicht alles. Oder auch irgendwo in der Polizeidirektion, die ist ja bei uns in Bad Segeberg, da noch irgendwelche Positionen wahrnehmen. So, ich jetzt im mittleren Dienst habe auch Möglichkeiten, ich könnte in den Ermittlungsdienst, da mache ich wieder diesen so 9-to-5 quasi, mit meiner Pause und mache halt so Vernehmungen, Ermittlungen und so weiter und so fort, wie man sich das so ein bisschen vorstellt halt. So, da haben sich manchmal ist es ja, oder meistens ganz stumpf, da haben sich zwei geprügelt. Die sind beide beschuldigt, weil die beide eine Körperverletzung begangen haben. So, dann musst du beide entweder anhören oder vernehmen und schickst dann zur Staatsanwaltschaft. Ist natürlich auch relativ viel Kommunikation nur mit der Staatsanwaltschaft, die dann auch immer wieder nochmal was wissen wollen oder. Kannst aber auch andere Sachen wahrnehmen. Geschäftszimmer, so Planer, solche Sachen. Das kann man auch machen, ja.
Da siehst du dich nicht.
Da sehe ich mich nicht, ne. Nee. Ich sehe mich, also noch, toi, 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 kann ich das ja alles so ein bisschen, körperlich habe ich immer mal hier und da so ein bisschen Rücken und Knie, aber ja, ist auch dem Fußball in meinem Alter geschuldet. Fußball ist auch ja eigentlich Gift.
Ja.
Zumindest in meinem Alter, oder? aber noch, ja, wie du schon sagst, ich habe da tatsächlich Spaß dran. Ich fahre gern zur Arbeit und ich fahre auch gern wieder nach Hause, also. Geil. Schöner kann es nicht sein.
Wollte ich gerade sagen, aber das höre ich so gerne, ehrlich. Ja. Das, ja, du lebst das richtig, das spürt man. Das finde ich, finde ich total cool. Ich wollte noch mal fragen, als Polizist, ne? Du bist ja ein Staatsdiener, sage ich mal. Aber wie ist das, wenn du jetzt einkaufen gehst, ne? Und da passiert was. Sagen wir, du siehst beim Einkaufen, da prügeln sich zwei. Bist du verpflichtet, da einzugreifen oder bist du nur verpflichtet, die Kollegen zu rufen? Wie ist das? Wie ist das in deiner Freizeit?
Mhm. Eigentlich gibt es auch gesetzlich festgelegt, ich weiß nicht, ob jetzt im Gesetz oder in einem Erlass oder wie auch immer, aber so als Vorschrift gilt dieses Legalitätsprinzip, nennt sich das.
Okay.
Das heißt, du hast als Polizist, wenn du eine Straftat feststellst, die Pflicht, die zur Anzeige zu bringen quasi, also die zu verfolgen.
Okay.
Das ist gesetzlich geregelt. So, jetzt weiß ich wieder, das ist keiner Last, ne? Habe ich damals ja in der Ausbildung gelernt. das ist gesetzlich geregelt in der Strafprozessordnung, StPO, ja. du kannst aber also zum einen kannst du dich als Polizist, auch wenn du privat unterwegs bist, jederzeit in den Dienst versetzen. Mhm. Du kannst das, wenn du siehst, da prügeln sich zwei meinetwegen, kann ich da hingehen und sagen, Polizei, auseinander, geben Sie mir einen Ausweis, ich habe jetzt hier eine Straftat festgestellt, die sind hier, muss ich belehren und so weiter und so fort und morgen habe ich wieder Dienst, da schreibe ich die Anzeige so ungefähr und jetzt gehen Sie bitte. Mhm. So, dann habe ich das quasi alleine als, habe mich in den Dienst versetzt und gelöst. Aber ich sag mal so, für geringe Straftaten, da zählt eine Körperverletzung auch zu, weil das auch von bis ja geht. Bei geringen Straftaten braucht man das nicht. Also eine Beleidigung zum Beispiel ist ja auch schon eine Straftat. Mhm. So auf dem Fußballplatz wird sich ständig beleidigt. Ne? Dann, also da komme ich ja zu gar nichts mehr. Ja, genau. Ne? Also nein, da können wir schon auch fünfe gerade sein lassen. Mhm. Wenn wir in Uniform sind, im Dienst.
Dann ist was anderes.
Dann sind wir dazu verpflichtet, grundsätzlich, dass wir dann auch sagen, ne, also es gibt so bestimmte Delikte, das sind Strafantragsdelikte, da ist gesetzlich vorgeschrieben, der muss auch an der Strafverfolgung interessiert sein. Mhm. Also wenn der jetzt sagt, nee, juckt mich nicht, ist egal, lass mal stecken, ne, dann gibt es auch Dienststellen, wo es heißt, ja, wir wollen aber, dass du die Strafanzeige schreibst und die Staatsanwaltschaft stellt es ein. Ja, dann man muss als Polizist dann immer so ein bisschen gucken, wie man das regelt. Und wenn du das im Dienst hast, wie du vielleicht, ja, wie du, jetzt nichts Falsches sage, aber wie du das regelst auf jeden Fall.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Okay, privat kannst du darüber hinweg gucken. Mhm. Aber wenn du schwere Straftaten siehst, ist ja eigentlich jeder, sollte jeder einschreiten, grundsätzlich, also natürlich nie in Gefahr bringen oder ja, so, ne? Das ist ganz klar, aber das sollte man auch alleine als Polizist nicht dich in Gefahr bringen. Mhm. Aber wenn du jetzt siehst, wie, was weiß ich, wenn du siehst, wie man eine Frau schlägt, dann gehst du da auch hin. So, ja, und ich mach das auch, ne? Ja. So, und wenn das nicht funktioniert und der, so, dann rufe ich auch die Polizei. Mhm. Wenn ich das sehe, bevor ich vielleicht sogar da hingehe oder ich sage, mein Kumpel, mit dem ich unterwegs bin, hier ruft du die Polizei, ich gehe da mal hin. Und ja, ich würde es dann wahrscheinlich so machen, wenn er jetzt irgendwie aggressiv wäre und vielleicht noch auf mich zugehen, losgehen ja, würde, ja. Würde er hier vielleicht mich in den Dienst versetzen und sagen, ja, Achtung, ich bin von der Polizei. Ne? Mhm. Aber hatte ich noch nicht. Ich hatte das natürlich auch mal, dass ich irgendwie was beobachte, habe auch schon mal die Polizei gerufen, auch mal so privat Sachen gelöst, ne? Wenn sich welche geprügelt haben, meinetwegen. Mhm. Aber jetzt noch nicht so, dass ich mich in den Dienst versetzen musste, quasi und irgendwie was regeln musste. Das hatte ich so noch nicht, ne?
Ah, okay. Da stellt sich mir die Frage: Dürftest du privat eine Waffe tragen eigentlich?
Ja.
Das dürftest du.
Ja.
Ja.
Witzig. Meine Schusswaffe, ja, genau. Ja. Könnte ich theoretisch privat tragen, ja.
Ja, okay. Ach, witzig. Ja, also eigentlich habe ich tatsächlich alles, was ich so mal fragen wollte, habe ich jetzt. Ich finde es total cool, dass du das machst. Also wie gesagt, das ist ja der Traum von vielen kleinen Jungs. Und wie gesagt, ich kenne einige Polizisten, aber ich finde schön, ich habe bei dir wirklich das Gefühl, du lebst das. Du hast da Spaß dran. Ja, und das, ja, ich finde es wirklich stark bewundernswert. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich kann das bestätigen. Also es ist wirklich ein super Job. Ich kann jeden empfehlen, das zu machen. Ich sag allen, man kann ja auch ein Schulpraktikum bei uns machen, auch allen immer wieder.
Ich muss Yoshi zu euch schicken.
Geil. Gerne, mach das. Ja. Also es ist wirklich der beste Job. Es macht echt Spaß. Also wenn du hast ein super Team, man ist sehr eng im Kontakt einfach so mit den Kollegen, auch privat oft eigentlich, wenn man schon länger zusammenarbeitet. Also nicht, dass man jetzt irgendwie groß befreundet ist, aber man schnackt auch über private Dinge natürlich. Und es macht einfach Spaß. Natürlich darfst du jetzt nicht der sein, der, wenn du beleidigt wirst, irgendwie an die Decke geht.
Ja, klar.
Oder der, wenn zwei Telefone gleichzeitig klingeln, in Stress verfällt oder wenn es an der Tür klingelt und sonst was.
Du musst belastungsresistent
sein. Ja, genau, auch so ein bisschen stressresistent, aber im Großen und Ganzen macht das schon Spaß.
Ah, oh, das ist schön. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und es war schön, dass du deinen Job mit uns geteilt hast und ja, ich hoffe, dass du immer gesund und munter bleibst, dass du bis zur Rente Spaß an deinem Job hast und Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, Tom. Ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
Ich wünsche dir was. Danke dir. Ciao.
Ciao.
Zwei Väter.
Kein Drehbuch.
Wir sagen danke, ciao, auf Wiederhören.